Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Es ist Erntezeit im Garten, denn die Johannisbeeren sind reif. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die eigentlich so heißen? Tja, also das ist so, die Früchte, die werden nämlich um den 24. Juni, also dem Johannistag herum, erntereif und deswegen haben die ihren Namen bekommen. Klingt logisch. Botanisch gesehen gehören Johannisbeeren zur Gattung Ribes und zur Familie der Stachelbeergewächse. Es gibt ja die roten, rosafarbenen, weißen oder schwarzen Johannisbeeren, die sich geschmacklich schon unterscheiden. Also mein Favorit sind die schwarzen Johannisbeeren. Ich liebe dieses kräftige Aroma, das man übrigens auch als Cassis bezeichnet. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, kommt aus dem Französischen. In Johannisbeeren stecken auch ganz viele Vitamine und Mineralien. Die Früchtchen sind also nicht nur wahnsinnig lecker, sondern auch noch gesund. So, jetzt habt ihr schon mal einen guten Vorgeschmack bekommen. Ach ja, und ich heiße Carina und begrüße euch hier zu einer fruchtigen Folge über Johannisbeeren hier im Podcast Grünstadtmenschen. Beerenobst wie Johannisbeeren sind im Sommer ja das Nonplusultra. Ob zum Naschen zwischendurch, zum Verfeinern von leckeren Getränken, Kuchen backen, Konfitüre kochen oder für Desserts. Johannisbeeren lassen sich echt vielseitig in der Küche verwenden. Wer selber Johannisbeeren anbaut, möchte natürlich ganz viele leckere Früchte ernten. Damit das gelingt und eure Pflanzen gesund bleiben, sollte man die Pflanze und ihre Bedürfnisse gut kennen. Einer, der sich intensiv mit Obstanbau beschäftigt, ist mein heutiger Gast, Erich Kiefer. Er ist Besitzer und Chef des Obsthofes Kiefer in der Ortenau und ist Experte, wenn es um Beerenobst geht. Herzlich willkommen, Erich, und schön, dass du dir etwas Zeit genommen hast, gerade jetzt, wo ja die Ernte in vollem Gange ist.
Danke für die Einladung und das mache ich sehr gerne.
Ja, Erich, ich habe schon gesagt, eigentlich ist bei euch jetzt gerade hier Land unter wahrscheinlich und ich sei total eingespannt. Wie ist das eigentlich bei der Ernte von Johannisbeeren? Also was gibt's da zu beachten?
Also wichtig ist, dass man guckt, dass die Früchte gut reif sind, dass wenn man dann erntet, dass die auch wirklich das volle Aroma haben. Wir sind zurzeit an der Ernte mit den Frühsorten, zum Beispiel jetzt Junker von Tetz oder Malena, Haronia. Und es gibt dann auch die späteren Sorte wie Detwan, Rovada und so. Und du musst einfach gucken, dass die Sorten dann immer optimal reif sind, damit wirklich der Genuss optimal ist.
Und gehst du da manchmal irgendwie vorher durch die Sträucher und machst mal so eine Naschprobe oder wie stellt man das fest?
Ich werde probieren und werde auch gucken, ob die Färbung optimal ist an den Früchten und dann auch, wie gesagt, eine Probe machen. Weil letztendlich, wenn ich als Anbauer die Früchte auch probieren, die gut schmecken, dann kann man die auch gut vermarkten. Und ähnlich ist es auch im Hausgarten, wenn ich die dann einfach wohlschmeckend verarbeiten möchte, sollte ich die einfach auch selber probieren.
Unbedingt. Und von der Tageszeit, ist das egal, wann ich die ernte?
Natürlich sind die Morgenstunde, wenn alles noch kühl ist, wenn man heiße Tage hat, ist eigentlich für die Früchte besser, wenn man die kühl erntet und dementsprechend dann auch noch lagert und dann später verarbeitet. Aber die kühle Temperaturen sind wichtig, dass man die vielleicht nutzt bei Beerenobst.
Geschmacklich finde ich ja, ne, also unterscheiden sich ja die Beeren durchaus voneinander, also von der Farbe her. Und die schwarzen, die schmecken ja schon nochmal ganz anders wie die roten oder auch diese helleren Sorten.
Also die roten sind natürlich fein säuerlich, gibt auch verschiedene Sorten, die dann vom der Säure extremer sind, also einfach mehr Säure haben, die natürlich in der Verarbeitung für Marmelade oder solche Sachen, die Säure natürlich immer recht günstig ist. Die schwarzen sind natürlich toll, der richtige Cassis-Geschmack. Und das ist eigentlich auch das, wo man das so liebt. Es sind manche Leute, aber ich denke, Cassis, das ist ja im Moment sehr beliebt. Und überhaupt die ganze Säfte mit solchen Beeren, die dann eigentlich auch wohlschmeckend sind und erfrischend. Also es gibt eigentlich nichts Tolleres wie in so ein Fruchtsaft, wenn man da einen Mix hat und ist gekühlt in den heißen Tagen. Also ist einfach, und die Vitamine sind natürlich auch ganz wichtig.
Ja, oh, ich höre raus, du bist auch selber ein großer Johannisbeer-Fan.
Mhm. Ich bin ein Johannisbeer-Esser, ja. Ja. Das ist so.
Sehr schön. Sag mal, wie viele Jahre lang bleibt eigentlich so ein Johannisbeerstrauch im Durchschnitt ertragreich? Also gibt es da auch Unterschiede zwischen schwarzen, roten weißen Johannisbeeren?
Eigentlich nicht, wenn Sie gesundes Pflanzmaterial pflanzen, das richtig gepflanzt wird. Wichtig ist, dass die auch so tief gepflanzt werden, dass die Jungtriebe immer aus dem Boden kommen. Wenn man die permanent immer verjüngt, was man auch machen sollte, können die 15, 20, 25 Jahre alt werden, das ist kein Problem. Wichtig ist immer Jungtriebe machen, auch junge Seideholz, das sind auch die schönen Früchte. Wenn die dann altes Holz haben, verkreisen die, vermoosen, dann gibt es ja keine Qualität mehr. Also wichtig ist gesundes, wüchsiges Pflanzmaterial pflanzen, drum um die Pflanzen sauber halten, düngen und so. Und dann kann die wirklich 15, 20, 25 Jahre alt werden, ohne dass die irgendwie einen Einbuße haben.
Und bei der Pflanztiefe muss ich da irgendwas beachten?
Die sollte so tief gepflanzt werden, also diese Johannisbeeren, Stachelbeeren und solche Sachen, dass die einfach so tief gepflanzt sind, dass die Jungtriebe dann aus dem Boden kommen. Die Verzweigung sollte im Boden sein.
Ah, okay. Gut zu wissen und wahrscheinlich dann auch immer gut angießen.
Ja, einfach, dass ja, aber Staunässe darf sie natürlich nicht haben. Das ist auch ganz wichtig.
Okay,
also und im Frühling natürlich immer düngen. Das ist auch ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen, weil die Pflanzen brauchen auch Nahrung. So wie wir Menschen auch Nahrung brauchen, brauchen die auch irgendwo ihre Futterquelle.
Das stimmt. Und welchen Dünger empfiehlst du?
Also ich würde eher für einen Langzeitdünger tendieren, weil der wird dann nicht ins Grundwasser abgemacht. Also ich tendiere eher lieber auf solche Dünger, weil dann kann man auch nichts falsch machen. Es gibt keine Verbrennungen. Mhm. Wichtig ist auch, die Beerensträucher immer um die Pflanze rum streuen, der Dünger, nicht direkt in die Pflanze rein, weil dort können die Pflanze auch die Dünger nicht aufnehmen, die Wurzeln sind. Ich komme immer auch mal in Hausgärten, wo der Dünger wirklich direkt in der Pflanze liegt. Es gibt im Gegenteil eher Verbrennungen und die Pflanze leidet dann auch drunter.
Okay. Woran merkt man denn eigentlich, also wenn dann der Beerenstrauch so in die Jahre gekommen ist?
Also wenn man das richtig schneidet und richtig macht, denke ich, wird er immer vital und jung sein, wenn der Boden alles stimmt. Wie gesagt, ich habe vorhin das auch schon erwähnt, einfach immer wieder Jungtriebe vom Boden raus stehen lassen, alte nach 4, 5 Jahren komplett entfernen und dann ist es eigentlich immer ein junger Strauch. Natürlich, ich bin viel bei Privatkunden in Gärten und das stelle ich auch fest, wo die dann manchmal wirklich verkreist und dann gibt es auch keine tolle Früchte mehr. Mhm. Und wenn die Pflanze natürlich nicht aktiv ist, fehlen die Vitamine in den Beeren und das ist eigentlich ein Kreislauf, der sich dann komplett durchsetzt.
Ja, und die alten Triebe, die werden dann komplett rausgenommen?
Die werden immer komplett rausgenommen. Mhm. Auch Cassis, also schwarze Johannisbeeren, werden immer auf einjährige Triebe verjüngt, weil dort eben sind die besseren Früchte. Zwei- und dreijähriges Holz ist einfach nur ja, einfach verrieselte, kurztraubige Beeren und die sind dann natürlich auch nicht toll zum Pflücken.
Okay. Wann ist denn so die beste Pflanzzeit für Johannisbeeren? Ne?
Die Pflanzzeit, muss ich sagen, das ist auch ein bisschen so mittlerweile nicht mehr so überall bekannt. Die beginnt eigentlich, sagen wir mal, Mitte, Ende Oktober, geht der ganze Winter über. In der Ruhephase ist eigentlich die richtige Pflanzzeit, nicht im Sommer. Das ist eigentlich auch etwas, wo man mittlerweile nicht mehr so richtig weiß, weil es gibt ja alles das ganze Jahr und wie gesagt, die Pflanzzeit ist eigentlich in der Ruhephase, wenn die Pflanze keine Blätter haben.
Okay, aber wahrscheinlich kommen die meisten Kunden eher im Frühling, ne,
zu euch. Sie haben letztendlich auch einen Vorteil, wenn man im Herbst pflanzt, dann wurzeln die schon richtig ein. Die machen auch noch Wurzel, auch wenn die keine Blätter mehr haben. Und dann sind die natürlich im Frühling, wenn es eine Trockenphase gibt, haben die einfach voraus gegenüber die, wo man erst ganz spät pflanzt.
Und muss man die irgendwie nochmal schützen in den ersten Winter?
Nee, gar nicht, weil die sind ja einfach im Boden, die sind ja geschützt. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Kübelpflanzen haben, dort ist, wenn es jetzt ein stärker Frost steht, können die in der Wurzel erfrieren. Wenn es, sagen wir mal, Richtung 10 Grad minus gibt, dann gibt es Wurzelfrost. Aber wenn die im Boden stehen, passiert nichts.
Okay. Welche Standortbedingungen sind denn ideal für Johannisbeeren?
Also es soll einfach die Lichtverhältnisse luftig sein, dass es auch immer nicht irgendwie nicht abdrucken. Sonst haben sie dann Probleme mit Pilzkrankheit. Der Mehltau ist dann auch eher ein Problem. Mhm. Und da sollte man rechtzeitig hinterher sein. Es gibt ja Jahre, wie wir jetzt auch dieses Jahr 2024 haben, wo einfach nass und feucht ist. Das sind auch robuste Sorten, können natürlich zum Beispiel auch Pilzkrankheiten kriegen. Mhm. Und da ist immer wichtig, dass man da rechtzeitig was macht, vorbeugend. Es gibt genügend gute Mittel, selbst Hausmittel wie Backpulver gegen Mehltau und so weiter, wo man dann nicht irgendwie gleich zur Keule muss gehen, aber man muss einfach hinterher sein. Wenn die Pflanze geschädigt ist, ist das Gleiche, dann kann man die nicht irgendwie gleich wieder da Hebel umlegen und dann ist die Pflanze gesund. Das ist einfach, sollte man drauf gucken.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, der Boden sollte auch nicht zu schwer sein.
Nee, es sollte eher ein luftiger, leichter Boden sein, weil Beerensträucher lieben keine Staunässe.
Das heißt, wenn ich jetzt einen schweren Boden habe, wie kann ich den aufbessern?
Einfach dementsprechend aufbereiten vorher, gerade in den Sommermonaten, wo der Boden auch trocken ist, wo man den Boden nicht kaputt macht. Mhm. Dann lieber Beeren auf eine Damme pflanzen, also wo dann einfach die Durchlüftung besser ist, um die Sträucher auch immer ein bisschen auflockern, dass da einfach Sauerstoff in den Boden kommt. Und dann wird es auch so gelingen.
Wie viele Sorten Johannisbeeren sollte man eigentlich pflanzen, damit es zu einer ausreichend guten Befruchtung kommt?
Also bei Beerenobst ist es nicht ganz so extrem, dass man da mit Bestäubung Probleme hat. Also da geht es auch mit Einzelsorten, weil die selbst fruchtbar sind. Es gibt viele Sorten, also von früh bis spät. Also für den Hobbybereich würde ich eher vorschlagen, eine Junker von Tetz oder Detwan, Rovada bei den Roten. Und bei den Schwarzen zum Beispiel eine Ometa, die auch relativ mehltauresistent ist. Also da sollte man einfach gucken, dass man nicht irgendwelche Sorten kauft, die dann einfach von Pilzkrankheiten schon von vornherein sehr schwierig sind im Hausgarten.
Okay, ja, ich meine, da braucht man dann wirklich immer so ein bisschen Expertise. Also, ne,
das ist auch wichtig, dass man sich dann dementsprechend informiert vorher, dass man dann nicht irgendwie wild irgendwelche Sorte kauft, wo man dann im Garten einfach nur Probleme hat.
Ja.
Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry because this bundle won't last. Save now at cedarpoint.com.
Es gibt ja Johannisbeersträucher und auch diese Hochstämmchen, die sehen ja auch total schön aus. Mhm. Wo liegen denn da so die Vor- und Nachteile?
Also es gibt verschiedene Anbauformen. Es gibt der normale traditionelle Busch als Beerenstrauch. Es gibt natürlich auch, wenn man eine Drahtanziehung macht, wo man die am Draht anbindet. Mhm. Oder halt dann die Stämmchen, die sehr schick sind, die tragen auch sehr schnell. Beim Stämmchen ist ähnlich wie beim Rosestamm. Man muss die natürlich auch immer düngen, ein bisschen schneiden, aber beim Stämmchen ist natürlich so, wenn der Stamm irgendwann eine Infektion kriegt, dann ist natürlich die Pflanze kaputt. Beim Busch kann man natürlich immer wieder Jungtriebe nachziehen. Hm. Aber wie gesagt, es hat alles seine Berechtigung. Im schönen Garten ist natürlich so ein Beerenstämmchen natürlich eine tolle Geschichte. Die sind auch sehr schnell im Ertrag. Im Pflanzjahr haben die schon Früchte und von dem her hat das wirklich seine Berechtigung, wo das hinpasst.
Welche Sorten fürs Beet empfiehlst du denn so den Kunden, damit man den Genuss so möglichst lange, also ne, dass man irgendwie diese frühen und späteren Sorten irgendwie kombiniert? Also hast du da irgendwie so ein paar Sortenempfehlungen?
Also wenn wir jetzt nur bei Johannisbeer bleiben, würde ich schon sagen, also von früh bis spät einfach, dass man dann eine breite Sorte, es ist auch eine Naschfrucht, wenn man in den Garten geht, wo man dann einfach so Wasserfrisches naschen kann. Natürlich muss ich dann auch immer gucken, dass die Beerensträucher relativ regelmäßig, wenn die dann reif sind, auch abgeerntet werden. Sonst habe ich im Hausgarten natürlich auch das Problem mit der Kirschessigfliege. Das ist natürlich ein ätzendes Schädling, wo die Früchte kaputt macht. Kann man natürlich im Garten auch wunderbar mit fertigen Netzen oder mit diesen Insektenschutznetzen schützen. Mhm. So kann ich ohne Pflanzenschutz natürlich auch wunderbare Beeren ernten, die Netze im Winter wieder sorgfältig zusammenlegen. Und dann dementsprechend kann man die jedes Jahr verwenden. Aber dann habe ich auch wirklich das, wenn ich Kirschessigfliege in den Beeren habe, ist es, wie gesagt, nicht mehr so doll.
Hm. Wenn ich jetzt so mit den frühesten Sorten im Garten beginne, wann beginnt denn so die Erntezeit?
Die Erntezeit beginnt eigentlich so in der Regel anfangs Juni.
Okay.
Also eigentlich mit den Frühsorten und dann geht es eigentlich so Schlag auf Schlag, kann man eigentlich wirklich 2-3 Monate ernten. Natürlich kann ich mein Beerensortiment noch ausweiten mit vielen anderen Beeren. Es gibt ja heute Heidelbeere ist sehr beliebt und Himbeeren, Brombeeren, dann zum Beispiel japanische Weinbeere. Es gibt so viele Beerenarten, wo man wirklich sagt, den Garten oder diese Kultur eigentlich dementsprechend ein buntes Sortiment anbauen kann, wo ich einfach immer was habe zum Naschen im Garten.
Ja, apropos so Sorten oder Artenvielfalt, was hat es denn eigentlich mit dieser Josta-Beere auf sich?
Die Josta-Beere ist eine Beere, die ist eigentlich eine Kreuzung aus Stachelbeeren, schwarze Johannisbeeren, ist eigentlich ein sehr wüchsiger, toller Strauch, hat wunderbare Beeren und ist im Hausgarten, wie gesagt, nach wie vor auch eine beliebte Frucht, die ist nicht ganz so extrem vom Aroma wie eine schwarze Johannisbeere. Es lieben ja viele dieser extrem krasse Geschmack nicht, und dass die Josta-Beere mit Sicherheit ein einfacher Strauch, sehr unempfindlich und auch sehr große Beeren. Also wird auch im Garten eigentlich sehr viel. Ist eine beliebte Beerenart.
Ja. Und die, wann trägt die?
Die trägt eigentlich auch ab dem Pflanzjahr nochmal. Das ist eigentlich auch sehr unkompliziert. Okay. Wichtig ist, wenn Sie die Beerensträucher schneiden, dass die einfach immer junge Seideholz haben, dass sie auch wirklich wunderbare Früchte produzieren.
Ja, ja. Wenn man jetzt keinen Garten hat, sondern nur einen Balkon oder eine Terrasse, kann man denn dann trotzdem Johannisbeeren anbauen?
Also dann würde ich auch einen großzügiger Kübel nehmen mit einer guten Drainierung, damit das Wasser abfließt. Auch immer das Düngen nicht vergessen. Und wenn es natürlich extreme Wintertemperaturen haben, das gibt es bei uns natürlich eher selten, aber wenn es eine Dauertemperatur, sagen wir mal, mit 8 bis 10 Grad minus mehrerer Tag ist, sollte man vorher den Trog oder dieser Pflanzkübel schützen mit einem Vlies. Weil dann werden die Wurzeln erfrieren. Aber das ist eigentlich auf dem Balkon, das ja heute mittlerweile viele Leute haben keinen Garten, haben einfach eine Penthouse-Wohnung oder so oder irgendwo einfach. Das ist eine wunderbare Obstart, wo man mit Beerensträuchern, mit Kübel eigentlich sehr gut was machen kann.
Ja, und würdest du da auch irgendwie nur spezielle Sorten empfehlen?
Also auch auf jeden Fall immer diese robusteren Sorten nehmen dann. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, was man nicht vergessen darf, dass die im Frühling auch gedüngt werden, dass die einfach nicht vergreise.
Okay, was heißt Frühjahr? Wann ist da so der beste Zeitpunkt?
Das ist immer so Februar, März. Dann rechtzeitig am besten auch mit dem Langzeitdünger. Dann kann man eigentlich, dann sind die Pflanzen auch über mehrere Monate versorgt und es wird nicht ausgewaschen. Der Dünger ist so verfügbar, wie die Pflanzen es auch brauchen.
Ja. Und bei der Kultur im Topf muss man wahrscheinlich auch öfter mal dann wieder den frisches Substrat geben.
Also es wäre schon gut, dass man da einfach auch mal irgendwann umtopft oder einfach neu auffüllt, dann, dass das einfach immer nicht irgendwie dann nur in dem alten Substrat steht, dass das einfach, und die Durchlüftung ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also dann funktioniert es im Kübel auch wunderbar.
Ja, gut. Wie kommen eigentlich so die Johannisbeersträucher mit diesen extremen Wetterbedingungen wie eine starke Hitze und dann gibt's mal wieder diese extrem nassen Phasen so zurecht, die ja irgendwie auch in den letzten Jahren immer häufiger auftreten?
Da haben wir, wie gesagt, wir auch Erwerbsobstbau viel haben, auch unsere Probleme. Also Staunässe, es ist ein Riesenproblem. Natürlich auch für die Blattkrankheiten ist natürlich Nässe immer ein schwieriges Jahr. Und genauso haben wir das mit den Hitzeproblemen. Also wir haben auch viele Plantagen, die wir auf jeden Fall dann auch so pflanzen, dass die Sonneneinstrahlung nicht direkt auf den Strauch ist oder mit Schattierung, wo wir arbeiten. Also da gibt es dann auch Hitzeschäden, wo die Früchte verbrennen. Wenn wir dann Temperaturen haben, über 30 Grad permanent, das ist natürlich für die ganze Pflanzen eigentlich nicht so toll. Aber wir haben Klimaveränderungen, da kann man, muss man dementsprechend mit dem leben und kann dann dementsprechend auch Maßnahmen erfüllen, also entweder schattieren oder auch eben entsprechend so pflanzen im Garten, dass man jetzt nicht irgendwie eine Lage nimmt, wo dann voll die Sonne hinbrennt, dass man einfach dann nicht gleich die verbrennte Früchte hat.
Okay. Du hast ja eben schon mal angesprochen, Kirschessigfliege, ne, ist so ein Schädling, der auftritt. Welche Krankheiten können denn noch so an Johannisbeeren
Ist natürlich im Frühling die Blattläuse, sollte man immer rechtzeitig gucken, immer im Garten einfach bei allen Pflanzen einfach immer mal kontrollieren, die kann man auch mit jedem Biomittel sehr gut behandeln, aber die Biomittel wirken eigentlich nur auf Kontakt und die sollte dann so ausgebracht werden, dass man die Läuse auch bekämpft. Die sind auch nützlingsschonend, man hat da keine Probleme mit, dass man die ganze Nützlinge kaputt macht, haben eine sehr kurze Wartezeit, aber solche Mittel sollte man einfach permanent kontrollieren, so wie wir das im Erwerbsobstbau auch machen. Dann gibt es natürlich auch so andere Schädlinge, wie zum Beispiel Schildläuse und so Sachen, sollte man einfach immer permanent kontrollieren und dementsprechend dann entweder Beratung holen oder dementsprechend dann einfach die Maßnahmen erfüllen. Da gibt es natürlich auch bei den nassen Jahren diese Rustpilze, die man dann auf jeden Fall bekämpfen soll. Es sollte auch nach der Ernte nicht vergessen werden, vielleicht mit einem Fungizid die Sträucher zu behandeln, damit die Blätter sehr lange gesund bleiben. Weil im Spätsommer werden die Blüten angesetzt für das kommende Jahr. Und wenn die Sträucher natürlich ein gesundes Laub haben, haben sie dann natürlich im nächsten Jahr viel mehr Freude an dem Strauch, dass der einfach vital ist. Mehldau, Rostpilze einfach immer kontrollieren. Mehldau ist, wie gesagt, auch sehr gut behandelbar mit zum Beispiel Backpulver.
Ja.
Da braucht man jetzt auch gleich mit einer Keule kommen. Das hat auch eine heilende Wirkung, wo man dann auch einen Mehldau stoppen kann. Und da braucht man nicht immer gleich irgendwie ein chemisches Mittel nehmen, wo dann einfach dann schwierig ist für den Privat-Hobbyanbauer sowieso.
Sind eigentlich auch irgendwie Wanzen da relevant? Weil diese Reiswanze, die gibt's doch auch irgendwie seit den letzten Jahren.
Ist die Wanzen sind auch sehr stark im Kommen. Bei Beerenobst würde ich jetzt einmal sagen, ist es nicht ganz so gravierend wie bei Kernobst oder so anderen Kulturen, wo dann richtige Saugstellen in den Früchten sind. Also Beeren sind da ein bisschen einfacher.
Okay. Und sag mal, kann man zur Steigerung des Ertrags und auch zur Vorbeugung von Krankheiten, ist es da irgendwie sinnvoll, irgendwie so bestimmte Begleitpflanzen irgendwie im Umfeld von Johannisbeeren zu pflanzen?
Denke ich, ist nicht wichtig ist, dass die Pflanzen eigentlich immer sehr gesund, vital gehalten werden, dass die einfach keine Schwächung haben. Das ist das Gleiche, wenn wir als Mensch einfach schwach sind irgendwo, dann sind die krank, sind wir natürlich auch krankheitsanfälliger. Wenn die Pflanze einfach vital und gesund ist, ist sie einfach widerstandsfähiger.
Okay. Und auch sowas Bewuchs, also direkt um die Pflanzen herum, das hast du am Anfang schon gesagt, das sollte man immer frei halten.
Also ich bin ein Fan, dass man einfach um die Pflanze sauber haltet, einfach immer hacken und dass Sauerstoff in den Boden kommt. Und jeder Unterwuchs ist natürlich ein Nährstoffentzug und natürlich auch ein Problem für die Pflanzenstress. Also es hat auch einen Grund, wo wir im Erwerbsobstbau, wir würden das gerne begrünen unter den Pflanzen, aber das funktioniert nicht, weil die Pflanze braucht einfach Sauerstoff und einfach ein sauberes Umfeld drumherum, dann ist die Pflanze auch vital.
Ja, und wie sieht's mit Mulchen aus? Weil manchmal sagt man ja so mit Grasschnitt oder irgendwie, damit es so feucht
hält. Also Mulchen ist mit Sicherheit ein tolles Thema, wo man die Pflanze auch sauber halten kann, aber man sollte es nicht zu hoch machen, also nur paar Zentimeter oder so, nicht übertreiben, weil schon es ist unter der Pflanze, kann das zur Staunässe sein oder wie gesagt, die Pflanze erstickt dann, wenn sie zu tief sind, weil Beeren sind alles Flachwurzler und wenn die dann zu hoch eingepackt werden, gibt es natürlich ein Problem.
Und auch wenn man dann die Erde außen herum hackt, du sagst gerade Flachwurzler, da muss man wahrscheinlich auch vorsichtig sein,
ja,
damit man die Wurzel
nur
nicht beschädigt.
Die Oberfläche dann, damit die Kruste aufgebrochen ist und dann Sauerstoff reinkommt, also nicht tief, weil alle Beeren sind Flachwurzler.
Okay, gut zu wissen. Hast du denn eigentlich eine Lieblingssorte?
Als Lieblingssorte würde ich zum Beispiel die Sorte Junker von Tetz nehmen. Die ist natürlich sehr früh und hat ein sehr gutes Aroma. Als späte Sorte würde ich eher dann sagen Robada. Da kann man auch mit wenig Pflanzenschutz gut arbeiten und die hat auch ein sehr tolles Aroma und ist auch sehr langtraubig.
Sind das jetzt eher so die schwarzen gewesen?
Nee, das sind jetzt rote Sorten gewesen. Rote Bei Sorten. Den schwarzen im Hobbybereich, denke ich, ist die Sorte Ometa mit Sicherheit eine sehr tolle Sorte. Die hat auch ein tolles Frucht-Säuer-Verhältnis. Und was mir dort gefällt, ist eigentlich auch als Pflanze sehr widerstandsfähig.
Werden eigentlich so diese weißen oder es gibt auch so rosafarbene Sorten, ne? Sind die sehr gefragt?
Die sind Nischenprodukte, die sind auch sehr gut, weil sie eigentlich wenig Säure haben, geschmacklich sehr gut sind, sind aber von der Pflanze etwas anspruchsvoller. Die kriegen auch gerne Mehltau, also wenn man die Maßnahmen macht, sind das tolle Sorten, weil sie, wie gesagt, sehr angenehm vom Aroma sind, diese hohe Säure nicht haben. Und dementsprechend auch eine Bereicherung im Beerensortiment ist.
Jetzt haben wir schon so viel über Johannisbeeren gehört. Hast du noch irgendeinen Punkt oder irgendwas, was du noch unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich finde auf jeden Fall, wenn die sich im Garten, wenn sie jetzt einen Garten neu anlegen mit Beerenobst, sollte man sich immer Gedanken machen, wo ich was platziere. Ich sollte dann einfach irgendwo gucken, dass man die Sorten dementsprechend auswählt und vielleicht auch irgendwo so, dass man einfach immer toll beikommt zum Naschen der Früchte. Weil, wie gesagt, es ist nicht nur für die Bearbeitung, wenn ich einfach im Garten dann meine schönen Früchte habe und einfach vorbeilaufen kann und die Früchte naschen, das ist natürlich ein Hochgenuss.
Perfekt. Erich, ich sage ganz vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und ich will dich auch gar nicht so lange von deinen Beeren abhalten hier.
Ja, wie gesagt, wir werden dann wieder ernten, ja. Das denke ich jetzt zurzeit die richtige Zeit und ist natürlich auch so, dass man dann richtig Spaß hat, wenn man dann wirklich eine tolle Anlage hat, wo man dann da permanent Früchte ernten kann.
Auf jeden Fall. Also vielen Dank und mach's gut.
Danke, gerne.
Ich hoffe, euch hat die Folge über Johannisbeeren gefallen. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt so richtig Bock irgendwie auf so eine Cassis-Schorle. So eine richtig schöne kalte. Ach, naja, also wenn ihr noch was zu dem Thema loswerden möchtet, dann könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch den Grünstadtmenschen-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und was es da sonst noch so gibt. Dann bekommt ihr nämlich automatisch die neuesten Episoden direkt auf euer Handy. Ich sage tschüss und wünsche euch weiterhin eine schöne Sommerzeit. Eure Carina.
American Log Homes and Cabins is assisting a developer in liquidating several of our kits that have deposits on them for only the balance owed. Most of these will save you more than half of the original cost. An example, our Augusta model, normally $42,450, is being sold for $16,500. Our Biloxi model, normally $36,825, is being sold for $14,500. This includes delivery, excluding California, Oregon, Washington, Arizona, Idaho, Alaska, and Hawaii. But we will pay partial shipping to those states. These kits have not been manufactured, and there's no time limit on delivery. This is a log home kit that includes complete blueprints from foundation details to roof, stack sheets, and a construction manual. Any do-it-yourselfer or builder can erect the logs. Kits do not include any part of roof, windows, or doors. Please call 704-602-3035 for availability. You can also visit our website at www.AmericanLogHomesAndCabins.com.
Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry because this bundle won't last. Save now at CedarPoint.com.